Ich lieb den Duft, wenn man Marmelade kocht, das ist unglaublich. Hallo und herzlich willkommen zu einer runden Folge, Folge 70 unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt heute wieder nur wir zwei, der wunderbare David Haas. Hallo David.
Hallo, herzlichen Glückwunsch zu deinem etwas anderen Einstieg.
Wahnsinn. Ja, ich muss ja mal ein bisschen Abwechslung bringen.
Ist dir sehr gelungen auf jeden Fall.
Vielen Dank. David, was war los die Woche? Wir hatten letzte Woche Robin Knauseberger hier auf dem Ofenbänkle. Warst du einkaufen im Knausi?
Bisher noch nicht, aber ich habe es fest auf meiner To-Do-Liste und ich werde definitiv vorbeigehen und Wein kaufen bei ihm. Das hat mich schon ein bisschen angefixt, muss ich sagen.
Die interessanteste Sache hat er dann gesagt, als das Mikro aus war, zum Beispiel, dass sie einen Weinkeller haben, um den sie so ein bisschen ein Geheimnis machen, der hat uns dann noch Bilder gezeigt. Ja. Also schon so eine Leidenschaft von ihm, Wein.
Ja, aber wieder typisch, gell? Das Mikrofon aus und dann kommen die interessante Sache
raus. Die Nervosität ist weg und dann kommen die spannende Sachen. Nee, war cool und ich liebe es nach wie vor, dort einkaufen zu gehen, weil es so schön übersichtlich ist. Man kriegt alles, wie er schon gesagt hat und und halt auch immer was Besonderes.
Ja, und ist wirklich ein sehr, sehr schöner Lade und ja, wie gesagt, ich bin echt angefixt. Ich muss da jetzt hinfahren und endlich mal wieder Wein kaufen.
Wir hatten Genussabend mal wieder.
Ja.
War gut, oder?
Du, warst super. Zufrieden? Ich glaube, wir hatten noch nie einen Abend, also alle waren bisher gut, aber der stach schon besonders raus, weil die Gäste so wahnsinnig interessiert waren und wirklich krass fachliche Themen auch gefragt haben. Ich glaube, du als Experte bist noch nie so sehr in die Tiefe gegangen an einem Genussabend. Mhm. Also es war wirklich sehr spannend und ein sehr kurzweiliger Abend.
Total, also gebe ich dir total recht. Ich war noch nie, also bin regelrecht warm worden. Also es hat dann echt Spaß gemacht und ich hatte die Angst teilweise schon, dass jemand, der jetzt nicht selber daheim backt, irgendwann mal denkt, über was redet der eigentlich? Mhm. Ich hoffe, das war nicht so, weil wirklich viele und wirklich tiefe Fragen gekommen sind, zum Thema Hobbybacken, jetzt gar nicht zum Thema Genuss an sich, sondern zum Thema Backen zu Hause. Und es war cool. War spannend, auch mal so den Genussabend zu erleben und es wurde dann auch etwas länger. Also Spitzname Thomas Gottschalk jetzt dann langsam. trotz Uhr, die ich extra noch geholt habe und trotz dass wir uns vorgenommen haben, dass wir pünktlich Feierabend machen, aber war schön doch.
Ich fand es witzig, ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte so, okay, jetzt haben wir 8 und 9, wollen wir eigentlich fertig sein, wir müssen bei Brotgang Nummer 2 und eigentlich gibt es ja, oder es gibt 5, dachte ich, oh ja, das wird spannend und wir waren noch nicht mehr in der Backstube hinter, also von dem her, aber es war trotzdem ein sehr, sehr schöner und kurzweiliger Abend.
Der Rundgang durch die Backstube ist tatsächlich was uns zeitlich immer ein bisschen aus dem Ruder läuft, weil man das nicht so richtig im Gefühl hat, wie lange man da eigentlich unterwegs, also ja, dann gibt es hier eine Frage, da eine Frage und da merke ich es immer nicht so, wie schnell die Zeit vergeht. Aber an dieser Stelle Werbung, wir haben, glaube ich, für den Juni noch freie Plätze.
Ja.
Es lohnt sich tatsächlich, also mir macht es von Mal zu Mal mehr Spaß, wir werden von Mal zu Mal besser, würde ich behaupten, weil man einfach sicherer werdet und weil man uns immer wieder reflektieren und überlegt, was können wir anders machen. Von dem her, also auch die, wo im Januar da waren, könnt ihr gerne nochmal kommen.
Auf jeden Fall, ja. Ey, Spaß. Es wird ein ganz anderer Abend sein, ja.
Und auch die Brotauswahl variiert ja immer wieder ein bisschen. Und von dem her, genau, Werbung an dieser Stelle und ich hatte übrigens am Samstag auch keinen Genussabend, aber einen Abend in der Bücherei. In Waldenburg, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ich habe es in deiner Insta-Story gesehen, ja.
Über 30 Leute, war auch richtig gut. War total, war richtig beflügelt dann auch, fast schon.
Ja.
Es war echt mega, eine mega Gruppe, auch total interessiert, auch viele Fragen zum Thema Bagger, aber auch zum Thema über unsere Bäckerei und alles Mögliche so drumherum. Und das war echt auch richtig gut.
Wie lange ging der an? Aber generell, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe es ja nur auf Insta ein paar Bilder gesehen, aber wie lief das ab?
Ich habe, überschrieben war der Abend ja mit Anekdoten aus der Backstube und Buchvorstellung. Mit der Buchvorstellung habe ich ein bisschen vernachlässigt. Also ich habe einfach erzählt über, ähnlich wie am Genussabend auch, über Brotkultur, Brotgeschichte. Aber ich habe von Anfang an gesagt, die Leute sollen ihre Frage einfach zwischendurch stellen. Dann kam mir direkt zur Frage zu Sauerteig und Brotbacke und einfach alles Mögliche erzählt über Brot und auch ein Brot haben wir auch gemeinsam verkostet und es war richtig gut, ja.
Wie viele Leute waren da?
Ich glaube 32.
Okay.
Ja. Genau, ich hatte Sie haben ja sogar so ein stylisches Sofa hingestellt, aber ich habe dann während dem Vortrag mich nicht hingesetzt, erst in der Fragerunde am Schluss. Genau, und das war, ja, das könnte ich mir vorstellen, tatsächlich auch öfters zu machen. Also das hat echt Spaß gemacht und war richtig schön.
Du alte Rambassau.
Ja.
Hey, du, ist ja cool. Ich finde es super. Ich finde, es trägt ja alles dazu bei, dass Genuss in die Welt hinausgetragen wird. Und man merkt ja auch anhand des Feedbacks, dass die Leute einfach interessiert sind.
Ja.
Also von dem her, das ist super. Ich finde es richtig, absolut, richtig gut. Du alter Markenbotschafter des Genusses. Sehr gut.
Markenbotschafter, genau. Dann war am Wochenende auch noch Käsemarkt. Warst du?
Ja, ja.
Warst du?
Nee, ich war nicht. Also bei mir war es nämlich folgendermaßen, es war ja Muttertag und meine Frau hat mit ihrer Freundin sich verabredet, um den Muttertag zu genießen und die sind auf den Genuss- und Käsemarkt gegangen. Dann dachte ich, naja gut, okay, ich bin mit meiner Tochter unterwegs, dachte ich, naja, ist ja total doof, wenn wir zwei getrennt aufs gleiche Fest gehen. Und wenn dann meine Tochter noch Mutter sieht, dann ist ja eh vorbei. Von dem her habe ich ein wunderschönes Sonntag mit meiner Tochter verbracht. Aber war genau aus diesem Grund nicht auf dem Genuss- und Käsemarkt.
Ihr hättet ja auch einfach alle zusammengehen können.
Ja, aber ich wollte ja den Frauentag lassen, sozusagen. So. Verstehst du? Deshalb habe ich mich da zurückgehalten.
Du wolltest nicht crashen.
Genau. Und wie war's? Erzähl, wie war's?
Es war gut. Gefühlt haben die Leute Corona vergessen. Also es war viel los. Wir waren uns echt nicht sicher, wie es läuft. Sind die Leute noch sehr vorsichtig? Kommen vielleicht auch gar nicht so viel. Genau, und es war ja ein Käse- und Genussmarkt dieses Mal, wie du schon richtig gesagt hast. Es waren mega spannende Anbieter, also auch Nudelmanufaktur Specht, Manufaktur Jörg Geiger mit dieser Prosecco, der Tuk-Tuk-Kaffee, der Jo mit seinem Kaffee, wir mit unserem Brot, viel Käse natürlich, klar. Es war richtig gut, der 360-Grad-Crepe mit seinem Bio-Crepe, also war echt mega, mega was los auch. Wir waren am Samstag komplett ausverkauft, ich glaube so eine Stunde vor Marktende und am Sonntag 2,5 Stunden vor Marktende komplett ausverkauft. Wir waren etwas zurückhaltender mit der Menge als die Jahre davor, allerdings sind wir die Jahre vor Corona auch einmal böse auf die Schnauze gefallen, als es geregnet hat, weil es wirklich steht und fällt mit dem Wetter, so ein Markt. Und wir haben dann gesagt, okay, wir wissen nicht, wie es Corona-mäßig abläuft, lieber haben wir dann alles weg. War dann trotzdem ein bisschen schade, dass wir wirklich dann schon um 3:30 im Prinzip die Bücher dann in die Theke gelegt haben. Da hatten wir noch eine Brotsorte, aber ab 4 war dann eigentlich gar nichts mehr da. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war dann wiederum auch okay, weil dann haben wir dann auch irgendwie um 6:30 eine Feierabend gehabt und nicht irgendwie abends noch bis 8, 9 alles verräumen. Von dem her war es ein voller Erfolg. Ich habe mit dem Crepe-Mensch gestern und heute schon kurz mich ausgetauscht, bei dem lief es auch sehr gut. Also es waren, glaube ich, die Aussteller ziemlich zufrieden. Es war ein ganz anderer Standplatz dieses Mal, es war alles ein bisschen anders, aber es war cool und ich liebe einfach die Atmosphäre auf dem Markt, dieses Durchschlendern. Ich habe auch hier und da Käse mitgenommen. Meine Mutter wollte unbedingt so ein Käsebrot, weißt du, da gibt es dann so, wo sie so warme Käse dann drauf streichelt. Ja, ich habe einen feige Apfelsenf probiert, habe ich gleich 2 Gläser mitgenommen, also ich liebe so feige Senf. Bin ich echt happy, dass ich das gefunden habe. Es gab Eis, also es war schön. Habe beim Jon Kaffee getrunken, also rundum.
Gut, und das Wetter gelungen. War auch perfekt.
Okay. Perfekt. Nicht also zu warm, wirklich. Nicht zu kalt. Optimal.
Ja.
Und trocken.
Ja. Nun, ich glaube, das ist wirklich auch für Genussmenschen der Hotspot schlechthin. Also ich glaube, da kann man sich richtig austoben und durchprobieren und einkaufen und tolle Sachen erlebe und entdecke.
Ja, total. Und ich habe jetzt in der Reflexion nochmal drüber nachgedacht. Es gibt so coole Stände. Es gibt irgendwie so Stände, da denkst du, ja, ist ganz nett. Und da gibt es aber so richtig authentische Stände. Ich weiß nicht, ob du dabei, ich kann es jetzt nicht so richtig beschreiben, aber ja, zum Beispiel gab es einen mit Salami, da stand dann dran, Salami aus dem Finchgau und so. Und da dachte ich, oh, cool. Und dann kam ich hin und habe die dann auch gekauft und Nachhinein habe ich irgendwie, das hat irgendwie, war nicht so authentisch, dann habe ich das Etikett anguckt, dann kam der halt aus Starnberg. Die Salami war mega teuer und geschmacklich ist echt, finde ich jetzt persönlich, nicht so besonders. Es hat mich dann echt geärgert im Nachhinein. Und dann das Gegenbeispiel, es gab einen Stand mit Käse, der war aus der Schweiz, weißt du, da war der Stand schon ganz anders, der Typ von seiner Kleidung her, von seinem Dialekt her, es war einfach authentisch, wie er über sein Produkt gesprochen hat. Mhm. War einfach mega authentisch und diese Stände zu finden, finde ich dann immer so ein bisschen die, Herausforderung, weil ich habe auch so gedacht, so beim Drüberschlendern, ja, wo kaufst du jetzt Käse? Aber ich habe dann versucht, so ein bisschen zu gucken, welche Stände finde ich authentisch, welche finde ich interessant. Und es gibt schon einfach Stände auch, die sind, ja, die sind irgendwie nicht so interessant. Gar nicht, also ohne jetzt da bei jedem Einkauf zu haben, natürlich die Qualität beurteilen zu können. Aber das, und das fand ich spannend und das hat Spaß gemacht und hier und da dann was einzukaufen. Und dann, wenn die Qualität passt, ist auch egal, was es kostet, dann darf es auch mehr kosten.
Ja,
ja,
genau. Ja, und ich denke gerade, das ist ja das Schöne bei einem Markt generell, also einfach, wenn man es halt Dinge entdecken kann. Und
ja,
das ist halt so das Schöne und das macht, glaube ich, auch den Reiz Markt an sich aus, so ein bisschen.
Ja. Ja, was gibt's sonst? Wir hattet schon lange keine Aufnahme mehr, oder? Was gibt's bei dir Neues?
Ach du, eigentlich alles. Ich habe Backe, Fladenbrot habe ich gemacht, ja.
Sah ehrlich gesagt ganz gut aus.
Das war auch tatsächlich sehr, sehr gut. Wir machen ja bei uns dann daheim öfters mal so, wir braten ein bisschen Halloumi an, machen uns so eine schöne Joghurtsoße und dann einfach Fladenbrot mit alle möglichen Gemüse, Halloumi rein. Echt super lecker, leckeres Gericht. Und das mit dem Fladenbrot war wirklich, wirklich gut. Das ist tatsächlich ein Rezept vom Plötzblock. Vom Machen her, ich habe Samstagmorgens den Vorteig angesetzt, Samstagabends der Teig, Teig über Nacht im Kühlschrank, am nächsten Morgen dann aufgeschafft und bis zum Mittag hatte ich dann fertige Fladenbrote und top. Also wirklich geschmacklich absolut richtig gut.
Ne, sah aber echt gut aus.
Ja, ja, ich dachte mir, es sollte dann nicht nur ein Maultaschenfest, sondern auch ein Dönerfest machen. Das wäre das nächste Thema. Nee, aber wirklich gut und gerade Fladenbrot ist halt was Cooles. Das backst halt einfach doppelte Menge. Ab in Gefriertruhe holst du es raus, wie es brauchst. Wirklich, wirklich gut.
Ja. Aber apropos Döner, ich war beim Döner in Schwäbisch Hall an der Moschee, der ja von einigen Hörern hier als der beste Döner in Schwäbisch Hall angepriesen wurde. Ja.
Ach, okay, okay. Mhm.
Bei dem war ich noch nie und es war okay.
Ah, okay.
Ja, ich bin noch nicht überzeugt, dass es der beste ist.
Okay.
Aber es war okay.
Okay, jetzt müssen wir aufhören, über Döner zu essen, sonst weiß ich nachher.
Über Döner zu essen?
Döner zu sprechen, weil sonst, ja guck, soweit bin ich schon.
Soweit bist du.
Ja, weil sonst geht mein Weg nach der Aufnahme aber direkt mal
Fellberg.
Zum Dönermann meines Vertrauens.
Und heute ist ja Mittwoch.
Ja, heute ist Mittwoch, ja, das geht gar nicht, ey. Mein Gott.
Hat man tatsächlich schon erlebt, dass ich hier nach dem Podcast mich mit meinem Bruder im Dönerladen in Fellberg getroffen habe und 5 Minuten später kam der David rein, weil es dönerstark war.
Unabgesprochen sogar.
Unabgesprochen, ja, ja, genau.
Mensch, du gehst nach Paris?
Ja, ich habe gestern den Zug gebucht. Ich fahre nächste Woche, also wenn die Folge rauskommt, war ich schon in Paris. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge berichten. Ich freue mich mega. Ich hatte 3 echt heftige Wochen im Geschäft mit Ostern und Käsemarkt und viele Ausfälle, krankheitsbedingt von Mitarbeitern. Und jetzt nehme ich mir die Auszeit einfach, obwohl sie tatsächlich auch beruflich ist und wahrscheinlich gar nicht so stressfrei. Aber 2 Tage Paris. Freue mich mega drauf. Vor allem freue ich mich drauf, spannende Bulgarien zu besichtigen und werde auf jeden Fall berichten. Bin morgen in Weinheim, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Da wusste ich nicht genau, wo ich hier genau, zu welchem Seminar ich gehe. Ja. Wayne Caddy heißt der Mann.
Ist der Ire, oder?
Nee, das ist ein Brite.
Okay.
Ein Engländer und ich kann direkt mal kurz hier vorlesen. Wayne Caddy gilt als Brotspezialist. Er nahm als erster britischer Bäcker bei internationalen Wettbewerben teil und beschäftigt sich intensiv mit Langzeitfermentation, besonders weichen Teigen, verschiedenen Mehlen und Zutaten sowie Techniken der Brotformung. Heute leitet Wayne Caddy die Bäckerei an der School of Artisan Food in Nottingham. Für sie unterrichtet er erstmals in Deutschland. Der Referent spricht Englisch. Die Inhalte werden teilweise übersetzt.
Wäre jetzt meine erste Frage gewesen, ist die Schulung auf Englisch. Kommst du da mit?
Ja.
Ja, schon, oder?
Ja. Also ich krieg, doch, würde ich sagen.
Ja.
Kriege ich hin.
Cool, ich bin gespannt, was du erzählst. Also die Briten an sich sind jetzt nicht gerade bekannt für ihre krasse Genusskultur, zumindest.
Was, ja, ich habe es heute meinem Mitarbeiter erzählt und er hat auch gesagt, wann können die Brot backen. Also schauen wir mal. Bin auch überrascht.
Ja, also ich kann mich immer noch daran erinnern, als ich in London unterwegs war und dann eines Tages vor Hermann's German stand und da gab es deutsche Backware und deutsche Currywurst und das war wirklich so, oh geil, endlich mal
vernünftiges Essen. War das dann auch richtig gut, weil oft gibt es ja auch so deutsche Bäckereien und die sind dann so semi-gut.
Das war tatsächlich gut.
Okay,
ja.
Hermann's German.
Hermann's German. Im Gegensatz zu, als ich in Schottland war ich auch mal unterwegs und dann auch in einer deutschen Bäckerei. Und Das war tatsächlich nur der Name, der gut war. Also eine deutsche Bäckerei, aber der Rest war so, naja, geht so. Hab ich
auf Kreta auch mal erlebt.
Ja, 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 leider, aber na gut.
Sind wir weiter beim Thema Maultaschenfest?
Im Kopf, ja. Nee, wir müssen jetzt dringend mal unser Probekocher machen. Es gibt noch ein paar Fragen zu klären. Wie machen wir den geilen Kartoffelsalat? Ja. Was für eine Brühe machen wir? Und da müssen wir einfach die Kartoffeln, die Maultasche mal machen.
Meine Frau hat extra Nudel-Like auf Zeit, als sie Nudel gemacht hat neulich und hat Chef drauf geschrieben, steht jetzt seither im Kühlhaus, weil ich noch gar nicht dazu kam, aber das werde ich jetzt hoffentlich mal nächste Woche vielleicht angehen.
Ja, ja. Du, jetzt geh du mal nach Paris und mach mal deine Fortbildung und dann kümmern wir uns das Thema, um das Thema, würde ich sagen. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber.
Ja, du, die Zeit rennt.
Ja, du, um Gottes Willen, musst du mir nicht sagen, ja, das weiß ich. Aber auch das kriegt man hin. Aber erzähl mal noch ganz kurz, was für Bäckerei schaut ihr euch denn in Frankreich an? Kleine hauptsächlich oder auch was Größeres?
Ich weiß es gar nicht genau, weil wir gehen ja mit dem ersten französischen Brotsommelier, der bei mir im Kurs war, den ich übrigens unbedingt auch mal noch einladen will zum Thema Baguette. Und er hat einfach ein paar Bäckerei auf der Liste, die er uns zeigen will. Ich weiß es gar nicht.
Und mach bitte ganz, ganz viele Fotos. Ich finde es so schön, die französische Bäckerei-Kultur.
Oh, ich muss mir noch ein bisschen Platz auf dem Handy machen, keinen Platz mehr.
Ja, mach das unbedingt. Also, ach Gott, ich finde es so schön immer. Ich liebe es, in Frankreich in Bäckerei reinzugehen. Ja. Da könnte ich stundenlang bleiben.
Ja, ich war auch noch nie in Paris, muss ich zugeben. Also, ich bin echt gespannt.
Ich finde es auch witzig. Also, wenn ich in Frankreich unterwegs bin und wie es jetzt meine Frau an andere Schaufenster zieht, zieht es mich immer an die Bäckerei-Schaufenster und da stehe ich immer und gucke dann so rein. Und ach, das ist schon echt schön. Ja, doch. Das sind so wirklich Bäckerei fürs Herz oftmals.
Ja,
so.
Die Konzepte sind halt sehr, sehr warm und eigentlich so das, was mir auch sehr gefällt.
Ja.
Ich habe zwei Feedbacks dabei.
Ja, schieß los.
Wie immer, und zwar vom Nick, der uns schreibt: Hi zusammen, habe gerade eure neue Podcast-Folge gehört und möchte einen kleinen Einblick in die Welt der Pasta geben. Die Pasta Secca, wenn man es hoffentlich richtig ausspricht, ist tatsächlich ohne Ei und besteht nur aus Hartweizengrieß und Wasser. Diese Pasta werden anschließend getrocknet und verkauft. Dazu gibt es auch ein Reinheitsgebot. Die Pasta Fresca werden mit Ei hergestellt und in der Regel nicht getrocknet, sondern direkt frisch verkauft. Dadurch, dass echte, in Anführungszeichen, italienische Pasta durch Bronzeformen gepresst werden, erhalten diese eine raue Oberfläche, wodurch die Soße besser haftet. Außerdem niemals abschrecken nach dem Kochen. Dadurch wird die Stärke abgewaschen und die Soße haftet schlechter. Wer auch nicht gewusst, Pasta ohne Ei ist bissfester als Pasta, die Ei enthalten. Ich kaufe eigentlich nur noch hochwertige Pasta ohne Ei und durch Bronze gepresst. Der Geschmack ist hervorragend. Einzige Ausnahme Spätzle. Die werden natürlich selbst gemacht und bestehen bei mir nur aus Weizendunst und Ei. So viel dazu.
Cool.
Also wieder was gelernt. Ich werde definitiv demnächst mal Pasta ohne Ei nur mit Wasser probieren.
Mhm.
Weil ich, wie gesagt, diese, habe jetzt glaube ich schon mal erzählt, diese Pasta, die ich beim Knausi mir immer hole, auch wohl nur mit Wasser gemacht ist.
Mhm.
Hallo David und Ingmar, in Klammer Reihenfolge alphabetisch, sehr nett. Danke für die vielen Stunden der Info, der Unterhaltung, der Entspannung. Als gebürtiger Stuttgarterin mit Hohenloher Oma geht mir bei eurem Podcast das Herz auf. Ich freue mich an eurem Zungenschlag, eurer Philosophie und Haltung und an den praktischen Infos, die im Podcast rüberkommen. Angeregt durch eure Sauerteig-Sendungen habe ich mich aufgemacht zu erkunden, wie alt mein eigener Sauerteig denn ist. Leider verliert sich sein genauer Geburtstag im Dunkel der Geschichte. Klar ist nur, dass meine Mutter seinen Urahn irgendwann Anfang der 80er Jahre erzeugt hat, in Anführungszeichen. Damit kommen wir zu meiner Frage. Kann es sein, dass alte Sauerteige wie mein 40 Jahre alter Fritz nicht nur triebstärker sind, sondern auch robuster als junge Sauerteige? Ich höre von Sauerteighotels. Fritz braucht man nicht ins Hotel schicken oder in den Urlaub mitnehmen. Der harrt geduldig im Kühlschrank aus und reagiert freudig, wenn er nach Wochen wieder gefüttert wird. Meine Mutter hat ihren Sauerteig mehrmals im Jahr 4 bis 6 Wochen lang im Kühlschrank sitzen lassen, völlig problemlos. Oder funktioniert das genauso gut mit einem jüngeren Sauerteig? Und dann erzählte mein Vater zum Thema Sauerteig noch, wie seine Oma auf ihrem Bauernhof in ihrem hohenlohischen Heimatdorf bei Mergentheim alle paar Wochen große Mengen an Brot gebacken hat. Der Teig wurde in einem hölzernen Trog gemischt und am Ende des Backtags der Teigrest aus dem Trog gekratzt, mit Mehl verrieben und getrocknet und für den nächsten Backtag in einem Leinensäckchen aufbewahrt. Und während Hefe auf Hohenloge Heife heiße, sei das der Heifel gewesen. Genau das berichtet doch in einer Podcast-Folge eine eurer Ofenbänkles-Mitsitzerinnen auch. Falls also Ingmars namenloser Sauerteig oder der Jürgen mal abnippeln sollten, was ich nicht hoffe, sagt Bescheid. Ich zweige euch dann etwas von meinem Heifel Fritz ab. Ich freue mich auf viele weitere Nachtschichten. Macht bitte weiter so mit dem Podcast, aber auch mit eurem Unternehmen. Liebe Grüße, Ute. Vielen Dank, liebe Ute. Zu der Frage, ja, also es ist so, dass umso älter eine Sauerteigkultur ist, umso stabiler ist sie auch. Und damit ist alt jetzt nicht unbedingt im Sinne von Jahre gemeint, sondern wie viel Auffrischung hat der schon hinter sich. Ein alten Sauerteig kann auch schon durchaus reif, gereift, alt sein, wenn er einfach viel benutzt wird. Mhm. Genau, also das ist immer stabiler. Wobei ich dazu sagen muss, dass eine stabile Sauerteigkultur, auch wenn sie noch nicht so alt ist, locker 2-3 Wochen im Kühlschrank überlebt, wenn sie gut ist.
Ja. Ja, also die Erfahrung habe ich mit Jürgen auch gemacht. Also Jürgen ist immer stabiler, also es ist wirklich tipptopp. Ja, von dem her. Aber man hat es ja am Genussabend auch schon ausgiebig davon, das ist, funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Ja. Ich habe an dem Abend in Waldeburg auch ein bisschen rumgefragt übrigens, wer seinem Sauerteig einen Namen gegeben hat, und es waren erstaunlich wenige.
Ja.
Obwohl da auch viele Hobbybäcker dabei waren.
Unpersönliche Menschen.
Ich habe übrigens auch die Umfrage gemacht in Waldeburg, wer sei Laugewickel mit Nutella ist, beziehungsweise Butter drunter. Es war wie immer halbe ungefähr.
Ja.
Und eine hat gesagt, mit Frischkäse und Nutella.
Oh, das ist später. Alter.
Wow. Hat sich mir jetzt auch nicht so erschlossen, aber ja. Die war total begeistert.
Okay, ja gut. Ja gut, aber auf jeden Fall an dieser Stelle gehen Grüße raus an Fritz.
Auf jeden Fall.
Und gut, oh, zieht es bei mir alles zusammen
jetzt gerade. Ja, das passt bei mir auch nicht so.
Wow.
Zu dem Thema noch geschrieben mit Hefel. Ja, ja, das ist tatsächlich der Unterschied, dass die Frage kam dann in Waldeburg auch. Ein Hefel ist quasi, das ist hohenlohisch tatsächlich das Wort, so wie sie es beschrieben hat, wenn man restliche Brotteig zusammenkratzt und trocknet.
Ja.
Da ist ja aber Salz, Hefe und alles schon mit drin. Es ist ja ein quasi getrockneter Restbrotteig.
Haben wir, glaube ich, schon mal ausführlich in
irgendeiner
Folge besprochen. Gell?
Das nur noch ergänzend.
Also wer sucht, einfach alle 70 Folgen anhören dann.
Ja, genau.
Also irgendwo wird es schon sein.
Ja. Ja, wir haben auch ein Thema dabei heute.
Mhm.
Und zwar geht es halt gar nicht ums Backen, sondern ums Kochen. Ich koche leidenschaftlich gerne Marmelade und habe gedacht, das wäre doch bestimmt auch mal ein Thema, was wir hier im Podcast besprechen könntet. Genau. Habe auch sogar ein Rezept mitgebracht. Und wollte einfach mal so ein bisschen erzählen, auf was es für mich bei einer guten Marmelade ankommt. Kochst du auch Marmelade?
Ich esse Marmelade.
Ja, nein, muss auch jemand machen.
Es ist tatsächlich so, dass ich mir für dieses Jahr, ich habe mir generell vorgenommen, sehr, sehr viel auf Vorrat zu machen für daheim. Ich finde es einfach unfassbar cool. Soße, Suppe, alles Mögliche. Und Marmelade ist dieses Jahr jetzt mit der Erdbeersaison. Wir wollen jetzt demnächst mal auf so ein Erdbeerfeld gehen und selber mit unserer Kleine dann die Erdbeeren hole und pflücke und dann halt daraus Marmelade koche, finde ich super spannend. Also meine Mutter macht das jedes Jahr und das ist mit Abstand eine der geilsten Marmelade. Also selbstgemachte Marmelade ist um Welten besser wie alles, was du sonst im Supermarkt im Regal findest.
Ich war vor 7-8 Jahren mal in der Schweiz und habe dem Marmeladekönig der Schweiz über die Schulter geschaut, Markus Kunz, der macht, die haben eine Bäckerei gehabt. Und er hat sich so auf Marmelade spezialisiert, dass er gegenüber von der Bäckerei eine zweite Lade noch gehabt hat, wo er nur Marmelade gekocht hat. Also das war früher auch mal ein Lade, wo hat er im Schaufenster Marmelade gekocht, in so Kupferkessel und hat es richtig professionalisiert, hat den ganzen Tag nichts anderes mehr gemacht, wie Marmelade gekocht. Der hat mir erlaubt, mal einen Tag eben über die Schulter zu schauen, das war mega interessant. Da habe ich viel, viel gelernt, unter anderem, dass es darauf ankommt, dass die Früchte vollreif sind. Also lieber ein Ticket zu reif wie zu unreif, dass sie einfach ein volles Aroma haben. Wenig Zucker, das machen viele auch meiner Meinung nach viel zu viel rein. Apfelpektin mache ich als Stilliermittel rein. Und was er immer macht, und das habe ich mir auch abguckt, er tut die Früchte immer eine Nacht im Kühlschrank stehen lassen mit 10% Zucker.
Also einfach Zucker drüber und ziehen lassen.
Genau, und dann ist es am nächsten Tag so richtig, das riecht brutal lecker und es hat dann so richtig Saftsoge. Und am nächsten Tag wird es eingekocht und ich mache das auch gar nicht so 2-3 Minuten, sondern ich koche das einfach so lange ein, bis das geliert. Also ich nehme keinen Gelierzucker oder irgendwas, sondern lediglich eine fest definierte Menge Apfelpektin und Zucker. Genau. Und ich messe dann der Zuckergehalt auch. Das muss man sehr unbedingt machen. Das kann man sich auch, errechnen, wie viel da rein muss. Aber die Früchte haben ja immer unterschiedlich Zuckergehalt, deswegen messe ich das dann auch, dass das immer gleich ist.
Du mischst es mit, was?
Das heißt Refraktometer.
Wie beim Wein.
Wie beim Wein, genau. Mhm. Und Grad Brix ist die Einheit. Und ich habe halt für jede Sorte festgelegt, wie viel Zucker da drin sein soll quasi nach dem Messen. Und ich habe unterschiedlich, je nach Reifegrad der Früchte, haben die ja mehr oder
weniger. Wie kannst du gegensteuern, wenn jetzt zu viel?
Wenn zu viel ist, ist es zu spät.
Dann ist zu viel
spät. Genau, also ich fange halt an mit einer fest definierten Menge, die auf jeden Fall drunter liegt und messe dann.
Okay.
Und dann schütte ich halt nach.
Okay. Dadurch steuerst du halt auch eine gleichbleibende Qualität, oder?
Genau, also wir verkaufen es ja im Laden, soll es möglichst immer gleich sein, wenn man es daheim macht, jetzt nicht ganz so entscheidend, aber genau.
Okay.
Dann mega wichtig natürlich, dass die Gläser sauber sind, wenn es abgefüllt wird. Was ich dann immer noch mache, ist, dass ich es nach dem Abfüller einmal mit Kirschwasser kurz besprühe mit so einem Sprüher.
Okay.
Und dann stelle ich es auf den Kopf für 10 Minuten. Schiebe ich sie in den Backofen. 10 Minuten bei 180 Grad, damit sie so einfach nochmal durch erhitzt.
Mit geschlossenem Deckel.
Mit geschlossenem Deckel einfach für die.
Auf dem Kopf oder?
Nee, normal.
Okay.
Und dann hole ich sie raus, stelle sie auf den Kopf, aber nur so für 10 Minuten. Und da geht im Prinzip, weil sich ja dann die Masse in dem Glas bewegt, die Hitze noch einmal komplett durch. Und ich habe auf jeden Fall halt safe, dass es auch eine gewisse Zeit haltbar ist. Und dann wieder zurückdrehe. Sonst bilden sich so hässliche Luftlöcher. Mhm. Und wir haben 1,5 Jahre im HD drauf, ohne Probleme eigentlich.
Okay.
Ja. Und das war mega spannend. Also das habe ich alles mir bei ihm abgeschaut.
Okay. Warum Kirschwasser?
Diesen Prozess. Einfach damit quasi auch Desinfektion.
Okay.
Genau, weil du hast ja dann den Deckel, der noch drauf kommt, da könnte eventuell irgendwie, wenn man da vorher mit die Finger hinlangt und schraubt es dann drauf, ist halt die Gefahr, dass da irgendwie Schimmel entsteht.
Würde jetzt aber Williams Christbaum auch gehen?
Ja.
Wahrscheinlich völlig egal.
Ist völlig egal, es geht nur darum, dass einfach ein bisschen Alkohol sozusagen so Desinfektion nochmal drauf kommt. Alles Schutzmaßnahmen, damit man nicht irgendwas zusetzen muss, was man nachher nicht will. Konservierungsstoffe oder so. Und funktioniert wunderbar.
Mhm, okay. Du kochst, weil du gerade saubere Gläser, du kochst die vorher einmal komplett aus, oder? Inklusive Deckel?
Ja, genau. Ja. Also wir tun die bei uns durchspüle und das ist dann ausgekocht. Genau, in unserer heißen Gewerbespülmaschine. Funktioniert sehr, sehr gut. Ja, und eben darauf achte, dass man nirgends hinfasst, auch den Deckel nicht innen anfasst. Funktioniert einwandfrei. Ich lieb den Duft, wenn man Marmelade kocht. Das ist unglaublich. Also das riecht man bei uns dann auch außerhalb der Backstube. Das macht mega Spaß und genau.
Wie meinst du, aufpassen, dass man nirgends hinfasst? Also man darf es halt nur außer dann berühren.
Genau, also nicht irgendwie innen der Deckel anfassen oder das Glas irgendwie innen anfassen, weil das halt alles Abdrücke gibt, klar.
Ja, natürlich,
klar. Die dann nachher Schimmel fördern.
Ja, krass, cool. Stark. Was ist deine Lieblingssorte?
Himbeer.
Himbeer, okay.
Ich liebe Himbeere und Himbeer und Himbeerbanane finde ich auch ziemlich cool. Was direkt danach kommt, ist Zwetschge, Zimt, Amaretto.
Oh, gut,
Das finde ich auch mega. Das sind so meine Favorites, ja.
Was halt auch cool ist bei Marmelade. Marmelade an sich ist ja auch so wahnsinnig vielseitig und auch da erlaubt ist, was schmeckt, gell? Das ist Wahnsinn. Also es gibt so viele Sorte, was man machen kann. Das ist schon gigantisch.
Ich würde immer darauf achten, dass alles, was gleichzeitig in der Natur reif ist, passt auch zusammen. Also das ist ganz interessant. Erdbeer-Rhabarber zum Beispiel oder Himbeer-Johannisbeer. Also da kann man sich ein bisschen dran orientieren und das passt dann eigentlich auch. Was ich auch total liebe, ist Quittergelee. Habe ich auch schon zweimal gemacht, es hat aber nicht so gut funktioniert, habe ich dann auch gar nicht in den Verkauf gebracht, war viel zu flüssig, aber ein gutes Quittergelee liebe ich auch, wie die Sau.
Ja, stimmt. Ne? Ja, Quitter ist auch richtig gut, ja.
Und was ich auch nicht so mag, ist, wenn Marmelade so extrem fest ist, also wenn du das so aufs Brot machst und die ist dann so richtig, so wie Wackelpudding oder so.
Ja.
Das mag ich nicht so. Also bei mir ist Marmelade immer relativ weich.
Ja, super, ja. Perfekt, genau so muss es sein.
Ich liebe das viel mehr. Und ich gucke auch bei zum Beispiel Erdbeer, aber das sind auch total persönliche Vorliebe, dass ich die nie so püriere, dass es ganz fein ist, sondern immer so ganz leichte Stücke noch. Oder bei Zwetschge auch, ich liebe das auch bei Zwetschge. Das sind so meine Tipps, auf die ich persönlich achte.
Ja, aber hey, ein frischer Hefezopf mit einer frischen Marmelade.
Mega.
Das ist der Heaven, oder?
Das ist ein Thema.
Also,
Nee, das ist wirklich.
Ja, aber genial. Voll. Ja. Also Marmelade ist wirklich echt total cool.
Ja.
Gibt es einen Unterschied zwischen Marmelade und Gelee? Nicht Gelee.
Konfitüre.
Konfitüre, genau.
Fruchtaufstrich.
Ja.
Gelee.
Ja.
Gselz.
Ja.
Das, da müssen wir jetzt mal Licht ins Dunkel bringen, weil mir schwätzt jetzt die ganze Zeit von Marmelade, ist gar nicht richtig. Weil in Deutschland sind wir ja natürlich sehr reglementiert. Also Marmelade besteht aus Zitrusfrüchte.
Ja.
Genau, also es gibt keine Himbeermarmelade. Ist nicht erlaubt. Konfitüre ist es tatsächlich auch nur, wenn ein gewisser Zuckeranteil drin ist. Also meine Marmeladen, nennt es jetzt einfach mal so, darf man nicht Konfitüre nennen. Deswegen heißt es bei uns Gselz, weil das ist nicht definiert, was das ist.
Ich wollte gerade sagen, als Schwabe kann man das umgehen und richtig sagen, Excelsior.
Umgangssprachlich müsste es Fruchtaufstrich heißen. Und damit ist man quasi aus einer Definition raus. Also man kann alles Fruchtaufstrich nennen, aber man kann bei weitem nicht alles Marmelade und Konfitüre nennen.
Okay.
Gelee wiederum ist halt eben nur aus Fruchtsaft. Also wie zum Beispiel Quittergelee ist ja nicht aus der voller Frucht, sondern aus dem Saft gekocht. Also das ist, versteht kein Mensch, warum. Ich habe das recherchiert, warum das so ist. Weil es nie richtig reglementiert war, hat man das dann irgendwann mal einfach so festgelegt, aber es gibt keinen tieferen Sinn dahinter. Also Orangenmarmelade ja, Erdbeermarmelade nein. Erdbeerkonfitüre. Und da gibt es auch nochmal die Unterscheidung Konfitüre extra, da geht es dann um den Frucht-zu-Zucker-Anteil. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie die Definition ist, aber ja. Also, wir hatten ja neulich auch die Lebensmittelüberwachung da, der hat sich das auch genau angeschaut und er war dann etwas frustriert, dass ich Gesells hinschreibe, weil da gibt es keine Definition dafür. Aber er hatte trotzdem was auszusetzen. Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber zum Beispiel nur das am Rande. Bei uns steht auf dem Glas nicht mindestens haltbar bis, sondern lecker bis.
Hm.
Und das darf man nicht. Es muss nicht mindestens haltbar bis Ernst draufstehen, doch.
Nein.
Ja, es ist nicht mal MHD zum Beispiel erlaubt. Es muss mindestens haltbar bis.
Damit es der letzte Dumme versteht, oder was?
Ja, echt? Genau.
Ach, krass.
Ja.
Witzig, ja.
Also das nur so am Rande, das ist typisch Deutschland, aber genau, also deswegen bei uns heißt es Gesells. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch so ein Wort, wo es viele andere Wörter noch gibt, oder? Wie sage die andere Regionen dazu? Oder boah, sagt man tatsächlich im Rest von Deutschland Konfitüre?
Also ich klar, als Schwabe kennt man es als Gesells. Marmelade ist dann das nächste naheliegendste hochdeutsche Wort,
ja,
das es gibt.
Ja. Konfitüre sagt ganz kein Mensch.
Konfitüre überhaupt nicht, nee. Ich finde es auch nicht sexy, ehrlich gesagt.
Also weißt du, wie würde ein echter Schwabe Erdbeergesells sagen?
Prächtlingsgesells. Ja, das typische schwäbische Wort ist ja auch ein Prächtlingsgesellshäfele.
Ja.
Ja, ja. Da könnt ihr jetzt ein schwäbisches Wörterbuch kaufen und nachschauen, was das bedeutet.
Prächtlingsgesellshäfele. Ja. Da habe ich noch einen guten Satz dazu, den suche ich noch raus bis zum Ende der Folge.
Ja.
Und zwar.
Nee, aber wirklich Marmelade. Also ich will es jetzt nicht nochmal sagen, aber es ist wirklich ein Riesenthema. Ich finde, also umso länger ich mich darüber unterhalte, umso mehr Bock habe ich drauf.
Ja, also ich mag das echt auch sehr und ich ziehe das heutzutage ehrlich gesagt fast mal einem Nutella oder Nuss-Nougat-Aufstrich vor. Wie du sagst, so ein Hefezopf Sonntagmorgens.
Ja, aber nicht nur da, es funktioniert auf dem Croissant, es funktioniert auf dem Weckle, es funktioniert auf Brot, es funktioniert wirklich überall.
Ja, das stimmt.
Es gibt ja also ganz, wobei da funktioniert jetzt wieder die Kombination Frischkäse und Marmelade, da funktioniert sie ganz gut, finde ich. Frischkäse, Marmelade,
ja,
funktioniert.
Das, meine Frau isst das mit Quark manchmal auch.
Ja,
das habe ich noch nie probiert mit Frischkäse.
Gut, Quark und Früchte funktioniert immer. Das ist auch so ein Ding, das immer funktioniert. Also.
Ja, voll. Und mit Käse halt auch. Also wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich habe neulich einen Gorgonzola mit Himbeermarmelade, Himbeergesells, Himbeerkonfitüre, ja. Fand ich Hammer.
Geht klar, ja.
So, jetzt habe ich den Satz gefunden, der kam bei uns noch in der Familie-WhatsApp-Gruppe, weil meine Mutter ist ja eine waschechte Schwäbin. Moment, ich muss gut das richtig aussprechen. Das Prächtlingsgesellshäfele ist übers Stiegergeländer in das Sitreuen nachgeflogen.
In der was?
Wird jetzt jeder waschechte Schwabe sich da ausblasen, weil ich spreche das auch nicht richtig aus. In der Sitreuen. Sitreuen schreibt man, ich glaube Sitreuen spricht man es aus.
Was ist das Sitreuen?
Der Keller.
Echt?
Das Prächtlingsgesellshäfele ist übers Stiegergeländer in der Sitreuen nachgeflogen. Also das Erdbeer-Marmeladengläschen ist über das
Geländer?
Treppengeländer in den Keller hinuntergefallen.
Boah, Keller?
Aber es haben tatsächlich auch viele in meiner Familie nicht verstanden.
Also Keller wusste jetzt auch nicht, dass es Keller ein schwäbischer Begriff gibt.
Genau, also Sutran, Keller, Untergeschoss, Waschküche.
Ah ja, okay.
Vieles von den Begriffen im Schwäbischen kommt ja aus dem Französischen, also Trottoir,
ja.
Und Französisch Souterrain,
ja.
Da kommt es her. Sutran aus dem Französischen, Souterrain, wie... Genau. Im Schwäbischen gibt es einige Wörter mit französischem Ursprung.
Wahnsinn.
Trottoir.
Ja.
Fissemadende.
Fissemadende.
Kennst du das?
Ja, klar. Ja, Schwäbisch ist schon cool.
Also ja. Versteht wir müssen hier ein bisschen auch Sprachkultur fördern.
Voll,
wie gesagt,
voll.
Ich bin auch, also da steige ich auch aus.
Ja.
Aber ich hoffe, alle Schwabe und Nicht-Schwabe haben jetzt was gelernt. Ich habe noch ein Rezept mitgebracht für das Gesells. Das packen wir in die Shownotes natürlich.
Jupp.
Und zwar habe ich mich für ein Himbeer-Johannisberg-Gesells entschieden. Zwei Drittel Himbeere, ein Drittel Johannisbeere, so mache ich es immer. darauf achte wirklich, dass sie frisch und vollreif sind. Mit 100 Gramm Zucker, also 650 Gramm und 350 Gramm mit 100 Gramm Zucker mische, über Nacht in den Kühlschrank stelle und dann am nächsten Tag 400 bis 450 Gramm Zucker und 20 Gramm Apfelpektin mische und dann einfach zum Kochen bringe. Einige Minuten einkochen lasse, bis die Masse so anfängt einzudicken. Und dann würde ich immer empfehlen, eine Gelierprobe zu machen. Das macht man, indem man einfach ein ganz kleines bisschen rausnimmt, auf einen Deckel oder irgendwas gibt, kurz warte, bis es abkühlt und gucke, ob es geliert. Dann direkt heiß in saubere Gläser einfülle und dann entweder einfach so für 10 Minuten auf den Kopf stelle oder eben der Backofen, wenn man jetzt eh zufällig anhat, extra anmachen würde ich ihn jetzt nicht, nochmal 10 Minuten in den Backofen zur Sicherheit. Und dann hat man wunderbares, selber gemachtes Himbeer-Johannisberg-Sels. Mhm. Ich liebe es.
Kurz noch Frage, wann pürierst du?
Bei Himbeere tatsächlich gar nicht, weil ich das ja länger einkoche und die zerfallet komplett.
Ja, okay. Mhm.
Das mache ich tatsächlich gar nicht. Wenn ich jetzt Erdbeersalz mache oder Zwetschgesalz, dann muss man schon ein bisschen pürieren, weil das wäre zu stückig dann. Also das mag ich dann auch nicht. Ich mache das aber ganz am Schluss. Also bevor ich es vom Topf, also wie gesagt, ich koche es eine Weile ein, bevor ich es dann irgendwie zwischen fertig, dass es fertig ist im Topf und abfülle, püriere ich.
Kurzer Lifehack, wenn du es mit einem Messer den Gelierprobe machst und es nicht geliert, was macht man dann?
Weiterkochen. Ist nur eine Frage der Zeit.
Okay.
Ja, der Zucker braucht einfach eine Weile, bis er geliert. Mhm. Und dann einfach weiterkochen.
Okay.
Ja, also es gibt ja diese Gelierzucker, wo man dann so genau 1,5 Minuten oder so kochen muss. Da funktioniert es natürlich, aber wenn man das nicht nimmt, dann, und ich bin eher ein Freund davon, länger zu kochen, weil einfach, man reduziert ja letztendlich auch, ist ja wie bei einer guten Tomatensauce oder so, hast du viel mehr Aroma nachher drin. Also ich finde, das macht einen deutlichen Unterschied aus.
Mhm. Cool. Spannendes Thema, auf jeden Fall.
Ich lieb's.
Ja, total. Cool, super. Mensch, Ingmar, ich habe tatsächlich, muss ich hier gestehen, ich habe tatsächlich mal deine Kolumne gelesen.
Du hast meine Kolumne gelesen zum ersten Mal, oder wie?
Nein, aber ich lese tatsächlich nicht regelmäßig. Ich habe immer so schlechtes Gewissen. Ich habe immer so schlechtes Gewissen, wenn du von der Kolumne erzählt hast, ich immer zu dir gesagt, ach, es war wieder Dienstag, stimmt. Aber jetzt tatsächlich habe ich sie gelesen. Wie läuft es mit dem Intervallfasten? Weil das war das Thema deiner letzten Kolumne.
Richtig, genau. Ich habe über das Intervallfasten geschrieben. Nur auf der zweite Blick hat es was mit Genuss zu tun, aber sehr gut läuft es. Ich muss sagen, ich hoffe, ich kann das dauerhaft beibehalten. Mhm. Also muss dazu sagen, muss ein bisschen ausholen. Ich habe seit Januar mache ich das jetzt an 6 von 7 Tagen, also sonntags meistens nicht und samstags auch nicht immer. Aber es funktioniert wunderbar. Also ich habe nicht das Problem, dass ich irgendwie jetzt mega Hunger hätte oder so, sondern lasse tatsächlich einfach das Frühstück weg und trinke halt nur einen Kaffee. Und muss sagen, ich fühle mich fitter, frischer, vitaler und ich habe wieder neues Bewusstsein für das, was ich esse, weil ich mir überlege, wann ich esse und so weiter. Vorher habe ich mir weniger Gedanken gemacht darüber, was ich esse und wann ich esse. Und es stresst mich gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es mega mir den Druck macht oder so. Mhm. Gut, ich schaffe eh um die Uhrzeit, das ist jetzt anders. Ich denke, wenn ich frei hätte, ist es schwieriger und den Druck sonntags irgendwie das zu machen, mache ich mir gar nicht. Deswegen von Anfang an gesagt, der Sonntag lasse ich so, wie er ist, weil man da halt gerne als Familie zusammen frühstückt. Und was ich feststelle, der soziale Aspekt beim Essen, der ist nicht zu unterschätzen. Also ich habe das schon mal probiert und habe dann das Abendessen weglassen. Das hat nicht so gut funktioniert, weil wir abends halt immer als Familie zusammen sitzt und esset. Im Gegensatz zum Frühstück, da trinke ich jetzt halt nur einen Kaffee mit meiner Frau zusammen. Die isst trotzdem was, aber die Kinder sind eh nicht da. Die sind in der Schule und so. Deswegen war es auch nicht so schwierig. Und das, also für mich funktioniert es wunderbar. Ich habe nicht immer das Gefühl, ständig mit Essen überladen zu sein. Und wirklich auch das mal wieder wahrzunehmen, auch mal einen leeren Magen zu haben, ist also, ich würde es jedem empfehlen. Und es soll ja auch mega gesund sein. Und so fühlt es sich auch an. Also ich fühle mich total fit. Und das, ja, genau. Also das sind meine Erfahrungen derzeit. Ich kann da gerne noch ab und zu mal wieder drüber berichten, wenn ich es wie es sich entwickelt, aber im Moment bin ich sehr zufrieden damit.
Cool, ja, du, ich werde immer mal wieder nachfragen, wie es damit läuft. Also ich finde es auch sehr spannend.
Hast du es schon mal gemacht?
Ich habe es schon mal gemacht und ich muss tatsächlich sagen, mit 16,8 habe ich eigentlich auch kein Problem. Also wirklich 8 Stunden Essen, 16 Stunden. Weil, wie du sagst, das Frühstück weglassen ist für mich tatsächlich jetzt nicht so schwierig.
Ja.
Also ich bin eigentlich nicht so, außer am Wochenende, unter der Woche eigentlich nicht so der große Frühstücker. Von dem her. Ja, aber ihr müsst halt mal wieder bewusst drauf achten und ich finde es wirklich auch sehr gut.
Tatsächlich. Und das ist halt so Kopfsache irgendwie, was mir halt sehr gut gefällt. Also ich habe ja immer wieder auch mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Und habe schon einiges probiert. Was mir halt gut gefällt, es ist halt keine Diät oder so.
Ja,
also genau. Es ist wirklich einfach eine andere, eine Angewohnheit, die man sich echt relativ leicht angewöhnen kann, die sich gut in den Alltag integrieren lässt. Also ich esse jetzt nichts extra, meine Frau muss nichts extra kochen oder irgendwas. Und ich esse ganz normal, wenn Geburtstag ist oder irgendwas, genauso ein Kuchen und so. Aber trotzdem habe ich es geschafft, einfach ein bisschen abzunehmen, was halt bei mir notwendig war. Und es ist halt einfach sehr, sehr gesund.
Ja, cool.
Ja.
Wunderbar. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, das war echt spannend. Noch ein kurzer Ausflug. Kocht mir Marmelade, esst mir Marmelade, vor allem selbstgemachte. Das ist kein Vergleich zu dem, was es im Supermarkt gibt. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.